Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Britta Mersch. Herzlich willkommen. Ein Bildungsdialog für Deutschland. Den hat in dieser Woche ein breites Bündnis aus rund 100 Organisationen gefordert. Unter dem Namen Hashtag Neustart Bildung jetzt macht sich diese Initiative stark für Reformen in der Bildung. Politik und Zivilgesellschaft, Gewerkschaften, Stiftungen und Bildungsinitiativen sollen dafür eng zusammenarbeiten. Denn es gibt viel zu tun, zum Beispiel an Schulen. Da gibt es schon sehr lange viele Probleme. Die Liste der Baustellen ist lang. Viele Schulbauten sind marode. Es fehlen Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte. Und die Leistungen in Mathe und Deutsch, die in internationalen Studien wie PISA absacken, die geben Grund zur Sorge. Bildung neu denken. Wie können Schulen moderner werden? Das ist das Thema heute in Campus und Karriere. Wir wollen fragen, wie sieht ein moderner und zeitgemäßer Unterricht aus? Welche Raumkonzepte brauchen Schulen? Sollten Kinder und Jugendliche in Schulfächern lernen oder besser in Projekten? Und wie lassen sich Bildungsstandards für Mathe und Deutsch mit den Future Skills zusammenbringen, die wichtig sind für einen gelungenen Einstieg in den Beruf? Jetzt möchte ich Ihnen erstmal die Gäste vorstellen, die heute mit Ihnen und mit uns diskutieren. Das ist einmal Jakob Chamon. Er ist Geschäftsführer bei der Deutschen Telekom Stiftung und zugeschaltet aus Berlin. Guten Tag.
Guten Tag.
Dabei ist auch Anke Langner. Sie ist Professorin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt inklusive Bildung an der Technischen Universität in Dresden und auch zugeschaltet aus Dresden. Guten Tag.
Guten Tag.
Ich begrüße auch ganz herzlich Yvonne Fockeroth. Sie ist freiberufliche Beraterin für innovative Bildungskonzepte und zukunftsfähige Bildungsbauten. Und sie ist zugeschaltet aus Granzin in Mecklenburg-Vorpommern. Hallo.
Schönen guten Tag.
Und dabei ist auch Sven Winkler. Er ist Vorsitzender des Allgemeinen Schulleitungsverbands Deutschland e.V., zugeschaltet aus Oldenburg. Hallo.
Guten Tag.
Herr Chamon, ich möchte gerne mal mit Ihnen beginnen. Sie sind Geschäftsführer bei der Deutschen Telekom Stiftung und die Stiftung hat den Aufruf zu dem Bildungsdialog, den ich eben schon kurz erwähnt habe, mit initiiert. Und man kann ja schon sagen, wenn sich 100 Organisationen anschließen, dann scheint die Not doch groß zu sein. Wo sehen Sie denn im Moment mit Blick auf Schule die größten Versäumnisse in der Bildungspolitik?
Sie haben es gerade in der Anmoderation gesagt, die Herausforderungen sind vielfältig und sie sind groß. Eine der größten Themen ist, dass wir verlieren viele Kinder. Wir haben viele Kinder, die am Ende eines Schullaufbahns keinen Abschluss bekommen. Wir haben Kinder, die nur die Mindeststandards in den Kernfächern erreichen. Und wir haben auch, wenn wir von Seiten der Stiftungen mit jungen Leuten sprechen, auch viele Rückmeldungen bekommen. Wir haben eigentlich auch nicht gelernt, das Leben zu leben. Ich weiß nicht, wie ich meine Steuer mache. Ich weiß nicht, wie ich einen Mietvertrag abschließe. Das heißt also, wir haben natürlich die Herausforderung in den Fächern. Wir haben Herausforderungen bei der Bestehen von Prüfungen. Aber wir haben auch insgesamt so eine groß gesellschaftliche Herausforderung, die Kinder fit zu machen für das selbstständige Leben. Und ich glaube, wir sehen es ja heute in einem Superwahljahr, wie wichtig es ist, dass Kinder die Möglichkeit haben, Teilhabe an unserer Gesellschaft zu haben. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir gleiche Bildungschancen für alle Kinder, egal wie viele Bücher es zu Hause stehen, ermöglichen. Und da braucht ist eine Kraftanstrengung. Deswegen haben wir von Seiten der Telekom-Stiftung mit weiteren Stiftungen und vielen Organisationen, Sie haben es gerade gesagt, wir sind ganz froh, auch heute ein bisschen erzählen zu können. Wir sind jetzt über 100 Institutionen, die diesen Neustart Bildung und den Bildungsdialog unterstützen. Und das geht nur gemeinsam. Wir sind ja Weltmeister darin, jeweils ein Projekt zu machen, aber jetzt müssen wir zusammenarbeiten.
Was bedeutet das denn ganz genau für die Schule? Also was Sie eben gesagt haben, lässt sich ja jetzt auch nicht alleine auf die Schule abwälzen. Es sind ja auch die Eltern mit im Boot. Es wirken ja auch andere Kräfte, sage ich mal, auf Jugendliche ein. Aber wo sehen Sie dann wirklich die Hauptaufgabe von Schule? Und wenn ja auch mit diesem Appell oder mit diesem Bildungsdialog verbunden ist, wir müssen auch wirklich an die Strukturen ran. Wo sehen Sie denn da im Bereich Schule auch Defizite?
Also das ganze Thema Übergänge ist ein wichtiges Thema. Ich komme aus Dänemark und da lernt man 10 Jahre gemeinsam in der Schule. Und in Deutschland haben wir den ersten, sagen wir mal so, wichtigen Übergang von Kita zur Schule. Zu wenig Kinder sind heute in der frühkindlichen Bildung unterwegs. Wir müssen sichern, dass wir schon vor der Schule anfängt, Kindern die richtigen Sprachkompetenzen beibringen, dass wir den Neugier für Mathematik, für Naturwissenschaften beibringen, so dass, wenn sie in der Grundschule kommen, da gut lernen können. Da gehört natürlich auch ein wichtiger Zusammenhang mit den Eltern. Deswegen ist es ja auch manchmal eine große Herausforderung hier in Berlin zum Beispiel. Auch Jugendamt und Schulamt sind zwei unterschiedliche Ämter, die nicht immer gut zusammenarbeiten. Also brauchen wir viele neue Arten der Zusammenarbeit, nicht nur innerhalb der Schule, wenn wir über multiprofessionelle Teams arbeiten, aber auch um Schule herum, also so, dass das System Schule funktioniert. Und wenn wir dann wiederum die Grundschule verlassen, aus meiner Meinung zu früh, nach der vierten Klasse, geht es denn wiederum auch hier, dass wir keine Kinder verlieren in diese Übergänge, dass wir alle gut mitnehmen und dass wir auch so gut wie möglich unterstützen in diese schwierige Brüche. Weil wir wissen auch von Wissenschaft, dass genau in Übergänge und Brüche kann es schwierig werden für Kinder und da braucht man vielleicht eine besondere Unterstützung.
Frau Langner, Sie forschen zum Thema Bildung an der Technischen Universität Dresden und Sie sind verantwortlich für die wissenschaftliche Begleitung einer Schule, nämlich der Universitätsschule in Dresden. Das ist eine Gemeinschaftsschule für die Jahrgangsstufen 1 bis 12. Und da sollen eben auch neue Formen des Lernens ausprobiert werden. Wir haben ja gerade schon ganz viele Themen angesprochen, aber wenn wir jetzt erstmal bei diesem Thema Lernen bleiben, wie können auch Lerninhalte vermittelt werden? Was ist da anders als an anderen Schulen?
Ja, es ist auch nur ein Projekt, aber ich glaube, genau darüber müssen wir anfangen. Wir müssen anfangen, Schule einfach zu verändern. Und die Universitätsschule hat sich das Ziel gesetzt, als wir gestartet haben, individuelle Entwicklungswege zu ermöglichen in einem kooperativen Lernprozess. Das ist relativ schnell gesagt. Das ist aber gar nicht so einfach umzusetzen in einem System, was genau darauf nicht ausgelegt ist. Und wir setzen auch direkt am Lernen an. Wir sagen, wie muss ich denn das Lernen für die Schülerinnen und Schüler verändern, damit es für die Schülerinnen und Schüler ein sinnhaftes, ein nachhaltiges Lernen wird und wir weg davon kommen, dass Schülerinnen und Schüler ganz viel Wissen in sich hineinpressen, das ausspucken und förmlich danach nicht mehr wissen. Und eines der Elemente ist, oder der Kern eigentlich der Universitätsschule, ist das Format der Projektarbeit, was ja vorhin schon angeklungen ist. Das heißt, wir arbeiten nicht mehr klassisch in Fächern, sondern wir lernen von den Fragen der Schülerinnen und Schüler aus, damit es nämlich ein sogenanntes sinnhaftes Lernen für jeden Schüler wird und damit dieses Lernen auch genau da andockt, wo der Schüler steht und seine Lernausgangsbedingungen mitnimmt oder davon ausgeht und wir nicht versuchen, im Gleichschritt zu lernen oder versuchen, eine vermeintlich homogene Gruppe so weit auszudifferenzieren mit pädagogischen Mitteln, dass wir es trotzdem nicht schaffen, diese als Gruppe zu einem Lernprozess zu bringen, sondern wir hängen es andersrum auf. Wir sagen, deine Frage an die Welt ist der Ausgangspunkt für das Lernen. Und daran sind alle schulorganisatorischen Maßnahmen dann mehr oder weniger angedockt in der Universitätsschule.
Aber wie kann man sich das praktisch vorstellen? Weil es gibt ja auch Lehrpläne in den Bundesländern, es gibt ja auch Kompetenzen, die vermittelt werden sollen. Es gibt die Bildungsstandards, die von der Kultusministerkonferenz festgelegt werden. Wir reden ja auch sehr viel über die Kompetenzen in Mathe und in Deutsch, die besonders wichtig sind. Also wie gelingt es denn dann in diesem Projektlernen auch solche Kompetenzen zu vermitteln?
Na, man könnte ja ein bisschen ketzerisch sagen, also wenn das, was wir in den Lehrplänen stehen haben, so sinnvoll für das Leben ist, dann muss das ja auch förmlich für die Schülerinnen und Schüler auftreten. Ne? Also dann müssen sie ja solche Fragen stellen. Das ist auch wirklich so. In den meisten Fällen ist es so, dass Schülerinnen und Schüler Fragen stellen, die sie eigentlich auch indirekt im Lehrplan wiederfinden. Und wenn Schülerinnen und Schüler sich Fragen stellen.
Welche könnte das denn sein? Haben Sie mal ein Beispiel?
Na, zum Beispiel möchte ich ein Floß bauen und über die Elbe fahren. Und dazu brauche ich viel Physik und ich brauche auch Mathematik, wenn ich dann kalkuliere, wie viel Holz ich brauche und wie ich das zusammenlege und wenn ich auch noch wissen muss, wie viel Geld mir zur Verfügung steht, kann ich daran kalkulieren. Und die klassischen Kulturtechniken, Lesen, Schreiben, Rechnen, von denen wir ja eigentlich sprechen bei Mindeststandards und Basiskompetenzen, die ergeben sich von selbst, weil es ist gar nicht so schön, so lustig, wenn ich in dem ersten und zweiten Jahrgang bin und ich schaffe mir meine Fragen nicht selbst zu beantworten, indem ich Texte lese, sondern ich muss die mir von den größeren Schülerinnen und Schülern vorlesen lassen. Daraus entsteht ein Motiv, dass ich doch selber lesen möchte. Wenn ich lerne, dass ich mir etwas aufschreiben muss, weil nur darüber kann ich mir meine Forscherfragen am Ende beantworten, dann lerne ich auch zu schreiben. Und Mathematik ist nochmal eine andere Sprache. Die versuchen wir auch ein Stück weit am Anfang parallel aufzubauen, weil wir auch gemerkt haben, das ist die schwierigste Kulturtechnik, diese zu integrieren in diesen Prozess. Aber es sind die automatisch, die Fragen kommen von den Schülerinnen und Schülern und sie können damit auch den Lehrplan förmlich abarbeiten und das machen wir auch. Also die Schülerinnen und Schüler der Universitätsschule müssen alle die klassische Prüfung am Ende der 9 oder 10 oder am Ende der 12 in Sachsen ablegen und müssen folglich auch genau die gleichen Lehrplaninhalte bearbeitet haben.
Ich stelle mir das aber schon auch herausfordernd für die Lehrkräfte vor. Für die Grundschule ist es ja vielleicht ohnehin so, dass man ein breiteres Spektrum abdeckt, aber wenn ich jetzt zwei Fächer studiere, zum Beispiel als Lehrkraft für die weiterführende Schule. Gelingt mir das denn dann, dieses Wissen, was ich dann gerade brauche, sei es Physik, sei es Mathematik, sei es Deutsch, was auch immer gerade dann ansteht in einem Lerninhalt, in einem Lernkontext, gelingt mir das denn darauf dann immer auch so einzusteigen, dass ich genau darauf reagieren kann?
Ja, das trifft jetzt zwei Fragen. Das eine ist die Lehrerprofessionalität und das andere ist die Schulorganisation. Wenn Sie es schaffen, es so zu organisieren, dass die Schülerinnen und Schüler, je älter sie werden und je ausgefeilter auch ihre Fragen werden und je tiefer auch die fachwissenschaftliche Komponente wird, der Lehrerinnen und Lehrer, die benötigt werden, und sie befähigt werden, dass sie wissen, wen sie fragen müssen, können sie das Problem schon zumindest eingrenzen. Und bei uns ist es so, dass Schülerinnen und Schüler sich selber jede Woche den Stundenplan neu bauen und auch ab dem vierten Jahrgang immer stärker wissen, zu welchem Lehrer sie gehen müssen, um bestimmte Fragen zu bearbeiten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es weniger darum geht, dass die Lehrer die Fragen beantworten müssen, sondern die Lehrer sollen die Schülerinnen und Schüler darin begleiten, sich diese Fragen zu beantworten. Das heißt, ich muss als Lehrer nicht immer jede Frage mit jeder Fachlichkeit untersetzen können, sondern ich muss möglicherweise besser in dem methodischen Aneignen des Faches, der Fachlichkeit sein und sie darin begleiten. Und ich muss auch Mut haben, dass ich möglicherweise nicht alle Fragen der Schülerinnen und Schüler sofort beantworten kann, sondern mich mit den Schülerinnen und Schülern auf den Weg machen der Beantwortung.
Also eine Lernpartnerschaft entwickeln. Herr Winkler, Sie sprechen für den Allgemeinen Schulleitungsverband. Sie leiten auch eine Oberschule in Oldenburg. Das, was Frau Langner gerade beschreibt, das ist ja auch ein Schulversuch. Wenn man jetzt mal in den Alltag von Schulen schaut, lässt sich sowas flächendeckend umsetzen? Wie blicken Sie auf so ein Konzept?
Also ich habe sehr aufmerksam zugehört, auch den Ausführungen von Herrn Chamon gefolgt. Ich finde es super, was Sie beide gesagt haben. Das trifft eigentlich genau das, was wir als Problem erkennen. Wir arbeiten in vielen Bereichen tatsächlich an der Situation der Schülerinnen und Schüler vorbei. Denn was wir beobachten ist, dass häufig die Freude an der Mitarbeit und die Motivation zum Lernen bei den Schülern gar nicht mehr stattfindet, weil, Sie haben es sinnhaft genannt, Frau Langner, ich finde, dass wir eine sinnstiftende und motivierende Unterrichtsgestaltung bei den Schülerinnen und Schülern sozusagen provozieren müssen, die dann letztendlich in die Frage übergeht, wie kann ich denn Probleme lösen? Ihre Frage, Frau Mersch, ja, ich glaube, das kann man machen. Also zumindest in meiner Schule beginnen wir tatsächlich im nächsten Jahr mit genau den Dingen, die gerade genannt worden sind, weil wir tatsächlich festgestellt haben, dass das nicht mehr funktioniert. Also wir erreichen die Schüler nicht mehr. Man braucht, glaube ich, ein bisschen Mut dafür, das zu machen, denn es sind tatsächlich viele schulorganisatorische Fragestellungen, die da dran sind. Und man muss sich sozusagen aus dem eigenen Vorgarten ein bisschen hinaus bewegen und muss auf das größere System schauen. Dann wird es, glaube ich, gelingen.
Was bedeutet das denn ganz konkret an Ihrer Schule? Also verabschieden Sie sich wirklich auch von den Schulfächern, so wie es ja in Dresden ist? Ja. Gehen Sie hin zum Projektlernen? Und wie funktioniert das dann auch mit dem Schulgesetz? Also muss man das Ministerium dann auch überzeugen, sowas zu machen? Wie läuft so ein Weg ab?
Also es ist tatsächlich so, dass wir in Niedersachsen ein bisschen den Vorteil haben, dass uns große Freiheiten jetzt eingeräumt werden. Freiräume heißt es vom Kultusministerium. Wir unterliegen natürlich weiterhin den vorgeschriebenen Rahmenbedingungen. Das ist auch ehrlich gesagt nicht unbedingt ein Problem, weil wir natürlich genauso wie auch in Sachsen am Ende von 9 und 10 oder dann auch in Sekundarstufe 2 Prüfungen ablegen oder die Schüler ablegen werden müssen. Diese Dinge stehen als Ziel sozusagen formuliert da und da arbeiten wir drauf hin. Aber es ist wirklich so, wenn Sie das nicht schaffen, Schülerinnen und Schülern beizubringen, warum Sie denn jetzt Mathematik lernen sollen, dann werden Sie das nicht lernen oder Sie werden es für die Klassenarbeit lernen und hinterher möglicherweise vergessen. Es ist, also einerseits ist es eine organisatorische Frage, da muss man ein bisschen auslegen wollen auch. Und man muss dann, glaube ich, einfach irgendwann auch zeigen, dass das Ganze Erfolg hat. Denn also ein Gesetz oder eine Vorlage oder ein Erlass ist ja nicht einfach nur für sich selbst geschaffen, sondern der hat ja im Allgemeinen den Sinn oder die Gesetze haben den Sinn, dass bestimmte Leistungen bei Schülern auch sozusagen initiiert werden sollen. Und solange wir das erreichen, glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg.
Jetzt ist das ja ein großer Prozess, bei dem auch alle mitgenommen werden müssen, also das Kollegium natürlich, die Schülerinnen und Schüler selbst, auch die Eltern. Stoßen Sie da auf große Vorbehalte? Wie ist da auch die Stimmung, wenn man sagt, wir möchten jetzt Schule anders gestalten?
Interessanterweise nicht. Also wenig Vorbehalte, schon kritische Fragen. Das ist auch gut so, weil wir natürlich einen kritischen Dialog mit allen Beteiligten führen müssen, das wir auch wollen. Und wir werden tatsächlich nicht alle Fragen beantworten können im Vorfeld. Wir müssen auch bestimmte Dinge einfach ausprobieren. Die Kolleginnen und Kollegen sind, wenn ich das richtig mitbekomme, ziemlich begeistert davon, dass wir einen neuen Weg beschreiten wollen. Auch vor dem Hintergrund, dass wir eben feststellen, in den letzten Jahren, Corona hat es halt nochmal deutlich gemacht, beziehungsweise die Folgen davon, es war ja wie so ein Turbo, dass wir gemerkt haben, wir erreichen bestimmte Schülerinnen und Schüler gar nicht mehr. Wir müssen irgendetwas anders machen.
Frau Fockeroth, Sie beraten Schulen in Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein bei der Entwicklung von neuen Lernkonzepten. Bei Ihnen liegt der Schwerpunkt auf dem Schulbau. Und das ist ja nochmal ganz interessant, weil neue Lernumfelder zu gestalten beinhaltet ja auch, dass man vielleicht auch ganz neue Räume schafft. Also dass man vielleicht weggeht von Klassenzimmern hin zu Lernlandschaften oder Ähnlichem. Also welche Bedeutung hat auch dann der Schulbau für neue Lernkonzepte?
Ich kann dir erstmal sagen, ein gutes Lernen kann auch im Bauwagen stattfinden. Und das sage ich deswegen, weil wir ja in Deutschland mehr Schulen sanieren müssen, als dass wir sie neu bauen können. Und die Herausforderung liegt ja darin, wie können wir in Bestandsbauten dem Klassenraum als Alleskönner seine Dignität nehmen. So. Also wie können wir eben aus einer Flurschule eine Lernlandschaft machen. Und das ist ein Einfallstor, das ist unterstützend für eine Schule, die sich auf den Weg macht, wenn sie sich entscheidet, in Raumstrukturen aufzulösen. Das heißt, sie arbeitet zum Beispiel in einem Jahrgangsteam und sagt so, und unsere 4 Klassenräume, die werden jetzt zusammengenommen. Wir werden Inputs in den Gruppenräumen machen und wir haben plötzlich 240 Quadratmeter zur Verfügung, die wir in bestimmte Funktionen einteilen, nämlich in Funktionen für Recherche, auch für Zusammenarbeit, für Rückzug, für Präsentation. Und plötzlich ergibt sich aus einem ganz normalen Jahrgangsflur, wie man ihn so nennt, eine Lernlandschaft.
Und wann ist der Moment, dass sich Schulen an Sie wenden? Also Sie sind ja freiberufliche Beraterin. Herr Winkler hat es ja auch schon gerade beschrieben, dass gerade bei ihm an der Schule ein Reformprozess in Gang gesetzt wird. Also wann ist eigentlich der Moment, wo sich Schulen an Sie wenden?
Das kommt darauf an, was für ein Vorhaben ansteht. Wenn es so ist, dass Sie einen Neubau planen, einen Zubau oder eine Sanierung, dann gibt es ja die sogenannte Phase 0. Die ist noch nicht in allen Bundesländern so etabliert. Aber da darf man dann schon mal im halben Jahr vorweg mit der Schule daran arbeiten, wo wollen wir eigentlich mit unserer Lernkultur hin und was heißt das räumlich? Also ein halbes Jahr im Vorfeld. Aber wie gesagt, es gibt auch Schulen, bei denen die Sanierung noch in den Sternen steht und die jetzt sich verändern wollen und die das ganz konkret in der Organisation des Lernens festmachen. Wie wird der Tagesablauf sein? Und mich dann einladen, um gesamt mit dem Kollegium oder aber auch nur in einem Jahrgangsteam zu überlegen, wie können wir den Bestand neu strukturieren.
Sie bekommen ja dann auch viel mit von der Stimmung an Schulen. Also ich habe ja schon gesagt, Sie sind in 3 Bundesländern unterwegs, in Bremen, in Hamburg und in Schleswig-Holstein. Wie ist denn im Moment so die Stimmung? Also ist da auch viel Frust, ist da auch viel Ernüchterung, wenn immer gesagt wird, ihr seid so schlecht, ihr schneidet so schlecht ab in den Studien zum Beispiel. Es gibt diesen großen Lehrkräftemangel. Das System ist zu träge. Das ist ja schon was man auch immer wieder hört in der Bildungsdebatte. Also ist da schon viel Frust oder ist wirklich auch eine große Innovationsfreude da an den Schulen? Wie sehen Sie das?
Es gibt an so vielen Schulen so viele gute Projekte. Ne? So, also es ist immer wieder der Einzelfall. Da gibt es den Schulgarten, der wird beseelt von einer Lehrkraft oder von einem Team. Da gibt es den Trecker, der zusammengebaut wird oder das Theaterstück, das fächerverbindend auf die Beine gestellt wird. Also ich kenne keine Schule aus meinem Umfeld, die nicht auch in solchen innovativen Prozessen sich befindet. Aber ich sehe auch, dass in all diesen Schulen es auch eine, und da müssen wir mal auf das Thema Zusammensetzung eines Kollegiums kommen, finde ich, natürlich auch so eine Art Angst herrscht oder eine Zurückhaltung von wegen, wie sollen wir das schaffen, wie sollen wir diese Gesamtumstellung schaffen. So ein Beispiel ist bei räumlichen Situationen, ja, aber wo ist denn dann die Heimat der Kinder? Die Kinder brauchen ein Zuhause. Und allein über diesen kleinen Aspekt kommt man so in die pädagogische Diskussion, was heißt denn Zuhause in Schule? Ist das die Gemeinschaft? Ist das der Stuhl von Mehmet, der hinten steht, sag ich mal so? Oder ist es auch ein Projekt, mit dem ich mich identifiziere? Ist es die Verantwortung, die ich für meine Schulgemeinschaft mit übernehme? So? Und da sieht man schon, also wir sind in solchen Prozessen schon am Eingemachten. Wir fragen uns immer wieder, was ist eigentlich, wofür bin ich in Schule als Lehrkraft so? Und diesen Diskurs muss man führen. Also hat niemand an der Universität gelernt, den Zusammenhang zwischen Lernen und Raum. Das muss man auch sagen. Das ist auch Neuland für die jetzt den Aufbruch wagen.
Also dass Schule nicht nur Lernraum ist, sondern auch Lebensraum. Das ist ja auch eine große Diskussion, die geführt wird. Und wir haben heute Vormittag schon Kontakt zu einem Lehramtsstudierenden aufgenommen. Und der vertritt eine ganz interessante These, warum es schwer sein kann, Unterricht mal ganz anders zu denken. Hallo Tim Händele.
Hallo.
Sie sind Lehramtsstudent in Trier. Sie studieren Deutsch, Sozialkunde und Geschichte im ersten Mastersemester. Und Sie sind also ja quasi auf dem Weg in Richtung Schule. Vielleicht erstmal, was für eine Schule wünschen Sie sich?
Also ich würde gerne später am Gymnasium arbeiten, zumindest ist das aktuell der Plan, wobei ich mir auch gerne, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, auch vorstellen kann, an der Gesamtschule zu arbeiten.
Ja. Und wir reden ja auch über Hemmnisse und Reformmöglichkeiten in Schule. Wie ist das denn eigentlich, was Sie im Studium lernen? Also geht es da auch um innovative Lernkonzepte? Spielt das eine Rolle im Studium?
Definitiv. Also es kommt vor, es ist natürlich jetzt nicht im Fokus, weil wir viele Themen gerade in den Bildungswissenschaften haben, die abgearbeitet werden müssen, auf die wir vorbereitet werden müssen. Es ist aber sicherlich immer mal wieder im Gespräch. Ich denke, wir lernen relativ viel schon gerade in unserem Jahrgang, dass wir einen schülerorientierten Unterricht haben möchten und alternative Konzepte spielen auch vor allen Dingen gerade zum Beispiel im Bereich der Inklusion immer mal wieder eine Rolle.
Und wie erleben Sie es dann, wenn Sie an Schulen sind? Also wird das, was Sie lernen, dann auch umgesetzt?
Ja, ich glaube, das merkt man dann auch in den Praktika relativ schnell und auch dann in den Seminaren wird das thematisiert, dass oft dann die Realität doch nochmal davon abweicht, wie wir es gerne in der Idealvorstellung hätten, weil es dann auch teilweise im aktuellen Konzept vielleicht nicht immer möglich ist.
Was bedeutet das denn? Also wo sehen Sie denn da auch Potenzial an Schulen?
Ja, also ich denke vor allen Dingen, dass so im aktuellen Konzept Schule, das heißt, wir haben starre Klassen, starre Raumsituationen. Ich fand das eben sehr spannend mit der Raumplanung, wie man das denken muss. Wir haben Prüfungssituationen, wir haben die Aufteilung Fächer. Also wir haben schon noch eine sehr starke Vorgabe von einem Schulsystem, was dann auch Lehrerinnen und Lehrer in der Vorbereitung sicherlich einschränkt. Wir müssen ja auch dann einfach im Hinblick auf Prüfungssituationen einen gewissen Stoff schaffen, damit man das auch abprüfen kann. Und ich denke, wenn man da an ein paar Stellschrauben schrauben würde, könnte man durchaus viel besser auf Schülerinnen und Schüler eingehen.
Sehen Sie denn da einen Reformwillen? Ist der da oder versinken Lehrkräfte doch auch in dem, was sie eben leisten müssen? Sie haben es ja schon beschrieben, es muss viel Lernstoff durchgenommen werden, man muss Noten vergeben etc. Also ist das Thema an den Schulen, an denen Sie sind?
Also ich denke, mit vielen Lehrerinnen und Lehrern, mit denen ich gesprochen habe, ist es vor allen Dingen, dass sie einfach gerne mehr für Schüler machen würden. Also einfach SchülerInnen mehr mitgeben würden. Und deswegen sehe ich da schon einen Reformwille, der da ist. Auch in unseren Seminaren merkt man, dass die Bildungswissenschaft einen anderen Anspruch hat, als den sie aktuell umsetzen kann. Sie gibt uns auch mit, immer mal viel auszuprobieren, auch in Projekten zu arbeiten. Und ich denke, insgesamt sowohl in der LehrerInnenbildung als auch an den Schulen herrscht schon ein Reformwille.
Ganz vielen Dank für diese Eindrücke. Tim Händele, Lehramtsstudent in Trier. Herr Tschammern, Sie sind nicht nur Geschäftsführer Deutsche Telekom Stiftung, beziehungsweise im Moment ist das Ihre Hauptaufgabe, aber Sie sind selbst auch Lehrer. Sie haben auch an Schulen in Dänemark unterrichtet und haben in Berlin eine Schule aufgebaut. Jetzt wird auch immer gerne der Blick ins internationale Umland genannt, wenn es um Schulreformen geht. Was machen denn Schulen dort anders, zum Beispiel in Dänemark, als hier?
Ich habe es ja vorher erwähnt, dass 10 Jahre gemeinsame Lernen ist schon ein großer Unterschied. Wir sind sehr gut in Deutschland da drin, Sachen zu zerhacken und teilen ganz schnell unsere Kinder in gut und schlecht, wenn ich so frech sein darf. Und da ist zumindest ein sehr großer Unterschied. Der Kollege Händele hat gerade über das Thema Prüfungen gesprochen und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. In Dänemark spielen Noten und Prüfungen eine völlig andere Rolle. Da wird nur Noten vergeben ab der 9. Klasse und das Numerus Clausus ist auch nicht alleine bedeutend für meinen weiteren Schullaufbahn. Das heißt also zum Beispiel, als ich Lehramt studieren wollte, hatte ich nicht Numerus Clausus genug, um reinzukommen auf dem Lehramtsstudium. Ich konnte denn sozusagen mit einem Punktensystem durch freie Leistungen, wie zum Beispiel Arbeit in einem Laden, ich war im Ausland, ich war auf einer Hochschule und konnte sozusagen Punkte sammeln, um denn in mein Traumstudium reinzukommen. Das bedeutet, diesen Fokussierung auf, ich brauche unbedingt in der Schule ganz früh die allerbeste Noten, mit diesem Druck, in dem wir Kinder, unter dem Druck, den wir setzen, haben wir in Dänemark zum Beispiel ganz anders. Man muss denn andersrum sagen, dass die Dänen schalten im PISA nicht viel besser ab. Aber die Frage ist natürlich, geht es den Kindern vielleicht besser? In Dänemark misst man jedes Jahr auch die Wohlbefinden der Kinder. Wie geht's denen eigentlich? Und da haben wir zum Beispiel in Deutschland im Bereich Mathematik echt eine Herausforderung. Wir als Telekom-Stiftung widmen uns die MINT-Fächer und wir haben gerade bei PISA gesehen, dass eine sehr erschreckende Analyse ist, dass viele Kinder Angst haben für Mathematik. Und ich glaube, hier müssen wir echt wirklich in jede Klasse reinschauen und auch die Lehrkräfte neue Methoden an der Hand gehen. Wie kann Mathematikunterricht anders gemacht werden, um sicherzustellen, dass Kinder nicht darunter leiden, dass man ein ganz, ganz wichtiges Fach auch spaßhaft lernen kann?
Frau Langner, Sie haben eben schon das Konzept der Universitätsschule in Dresden vorgestellt. Wie halten Sie es denn da mit Noten?
In der Universitätsschule gibt es erst ab dem 9. Jahrgang Noten, weil es nicht möglich war, keine Noten zu geben. Und das war praktisch der Kompromiss des Kultusministeriums mit uns, dass es ab dem 9. Jahrgang Noten gibt. Die Noten spielen aber im Alltag der Schülerinnen und Schüler keine Rolle, bis sie auf den Abschluss hinsteuern. Wobei ich da immer sage, ich bin mir nicht sicher, ob es die Schüler sind oder ob es die Eltern sind, für die dann die Note immer mehr eine Rolle spielt.
Das heißt also, der ganze Abschied von den Noten, der gelingt noch nicht ganz. Aber welche Alternative gibt es denn dann bei Ihnen? Also wenn Sie sagen, Sie haben bis zur 9. Klasse keine Noten, wie misst man denn dann Kompetenzen? Weil man muss ja schon sehen, funktioniert das Konzept, was wir haben, das pädagogische Konzept, schon so, dass die Kinder dann auch wirklich was mitnehmen?
Ich glaube, genau in der Formulierung, wie Sie sie gerade vollzogen haben, liegt schon die Krux. Was brauchen Schüler, um zu lernen? Sie brauchen vor allen Dingen ein kontinuierliches Feedback und wie alle schon gerade die ganze Zeit formuliert haben, sie brauchen vor allen Dingen das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Egal, ob es ihnen gelingt oder nicht, sie haben das Gefühl, sie tun etwas und in diesem Tun fühlen sie sich wirksam. Also braucht es eigentlich erstmal gar keine Note. Die Note würde immer verargumentiert mit, es braucht es, weil die Wirtschaft braucht es oder es braucht es, weil wir motivieren. Wir wissen inzwischen, dass es kein Motivationselement ist, sondern genau dazu führt, wie auch schon mehrfach formuliert worden ist, dass Schülerinnen und Schüler genau nur für diese Note lernen. Jetzt ist die Frage, die Sie gestellt haben, wie messen wir? Was messen wir denn eigentlich? Das finde ich nämlich am interessantesten und ich glaube, das ist auch das Problem, dem das ganze System ein Stück weit aufsitzt. Was messen wir? Wir messen in einer Situation eine Erbringung einer vielleicht auch Leistung, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich eine Leistung ist. In der Regel in einer Stresssituation, in der Regel in einer klassischen Schule auch noch verbunden mit Stress beim Lernen vorab. Und dann sagen wir, das macht eine Kompetenz aus oder das macht eine Wissensreproduktion aus. Wir leben aber in einer Gesellschaft, wo Wissensreproduktion immer mehr zurückgeht, ne, weil Maschinen sind viel schneller darin, Wissen zu reproduzieren als wir Menschen. Und wir sind eigentlich aufgefordert, deutlich besser kollaborativ zu arbeiten, kritisch zu arbeiten, kreativ zu arbeiten. Und das all das kann man nicht unter Stress und nicht unter Geschwindigkeit. Deswegen, glaube ich, müssen wir gar nicht mehr über die Note diskutieren, sondern wir müssen viel mehr darüber diskutieren, wie stellen wir denn sicher, dass Schülerinnen und Schüler die mit den Kompetenzen die Schule verlassen, die sie wirklich für das Leben brauchen? Und wie schaffen wir, diese Kompetenzen zu messen oder zumindest nachvollziehen zu können? Ich bin bei dem Messen immer ganz vorsichtig.
Herr Winkler, würden Sie bei dieser Argumentation mitgehen?
Ja, im Wesentlichen schon. Wir werden uns bei der Diskussion um Noten vermutlich nicht davon verabschieden können, aber sie werden weniger wichtig werden. Dazu muss gesagt werden, dass die Kolleginnen und Kollegen, die die Schüler begleiten, mehr als Berater ausgebildet werden müssten und nicht unbedingt als Prüfer. Das heißt, da muss ein anderes Vertrauensverhältnis entstehen. Das wird dann nach sich ziehen, dass die individuellen Noten, die die Schüler erreichen können, möglicherweise weniger wichtig werden. Frau Langner hat es gerade nochmal angesprochen. Das Problem ist ja immer, dass es sich dabei um eine Stichtags- oder Zeitpunktsanalyse handelt, die ja von möglichst allen Schülern einer Lerngruppe zur gleichen Zeit erbracht werden muss, also die Leistung oder die Klassenarbeit beispielsweise. Davon würden wir uns auch gerne ein bisschen verabschieden, weil natürlich auch unterschiedliche Geschwindigkeiten im Lernen bei Schülerinnen und Schülern entstehen. Das heißt also, es müsste eigentlich möglich sein, dass geforderte Leistungsnachweise oder Gelingensnachweise, Lernnachweise zu einer individuell förderlichen Zeit erbracht werden könnten oder sollten von Schülerinnen und Schülern.
Herr Utterson hat sich bei uns gemeldet. Guten Tag.
Guten Tag.
Was möchten Sie zum Thema beitragen?
Also ich war in Anfang der 80er Jahre in Amerika in der Schule, in der Grundschule und konnte kein Wort Englisch. Und nach 2 Jahren war ich einer der besten Schüler dort. Und wir hatten zum Beispiel eine geistige Behinderte schon damals und hatten Kernfächer mit der Klassenlehrerin und fachspezifische Fächer wie Mathematik oder Physik oder ja, nicht Physik, aber so naturwissenschaftliche Fächer wurden dann in klassenübergreifenden und altersübergreifenden Klassen abgehalten. Und dazu wurden einmal im Jahr ein Test absolviert, der war computerbasiert und daraufhin wurde man dann eingeteilt in die verschiedenen Klassen dann.
Okay, also es war dann wirklich auch so eine Kompetenzorientierung, wie wir das gerade gehört haben, zum Beispiel von Frau Langner, dass man einfach, und wie haben Sie das erlebt? Können Sie das nochmal beschreiben? Also was hat das mit Ihnen gemacht?
Ich war hochmotiviert. Wie gesagt, ich konnte kein Wort Englisch und war nach 2 Jahren fast der Beste dort. Und die konnten einfach pädagogisch, sind die mit den Kindern sehr gut umgegangen. Und die Musik und Kunst wurden zum Beispiel gar nicht bewertet. Da haben wir Action Painting gemacht.
Ja, aber also Action Painting?
Action Painting ist einmal mit dem Pinsel auf eine Leinwand spritzen, so drauf hauen oder drauf spritzen. Und wir hatten so einen freakigen Kunstlehrer eigentlich, der mehr Kunstlehrer, also der wahrscheinlich ein gescheiterter Künstler war, in Anführungsstrichen, der da seine Leidenschaft bei den Kindern dann entdeckt hatte. Und der war wirklich mit Leib und Seele Kunstlehrer. Also so ein bisschen der spinnige Lehrer, so als Kunstlehrer. Und das war einfach eine schöne Umgebung. Und Musik hatten wir so ein aufgebaut, so ein aufgebautes Podium, wo es keine Tische und Stühle gab, sondern es war wie so eine Insel, wo alle sich auf verschiedenen Stufen draufsetzen konnten. Und das hat sie einfach, die Musiklehrerin war auch leidenschaftliche Musiklehrerin, also die hat Musik geliebt. Und die konnte das halt schön vermitteln. Da gab es keinen Notenstress. Da musste man nichts referieren über irgendwas. Da hat man einfach gesungen zusammen.
Das heißt, das war wirklich so ein erlebbarer Unterricht. So kann man sich das ja das schon vorstellen. Ein sehr anregender Unterricht.
Das war die schönste Schulzeit meines Lebens. Und ich habe viele danach andere weiterführende Schulen und auch Realschule, Gymnasium oder Gymnasium, Realschule, dann auch Fachhochschule in Deutschland besucht. Und diese Erlebnisse in Amerika, diese 2 Jahre, waren unbeschreiblich.
Ganz vielen lieben Dank, dass Sie uns Ihre Eindrücke geschildert haben, Herr Utterson.
Gerne.
Zu diesem Thema passt ja dann vielleicht auch noch mal die Frage, welche Rolle die Lehrkraft im Klassenzimmer hat. Dazu hat uns auch Frau Käsbauer aus Osnabrück geschrieben. Sie schreibt, ein Lernkonzept, das der Problematik der heterogenen Schulklassen und Schulbedürfnisse Rechnung trägt, ist die Umkehrung der LehrerInnen-SchülerInnen-Interaktion. Also Schülerinnen lernen ihren Lernstoff selbst nach individuellen Bedürfnissen in offenen Raumsystemen mit Bibliotheken, mit stillen Räumen und Räumen, die Austausch ermöglichen, also selbstorganisiertes Lernen, das von Lehrkräften eher begleitet wird. Frau Fockeroth, ist das auch woran Sie mit Schulen arbeiten? Also ich habe ja eben schon gesagt, Sie kümmern sich eher um das Thema Schulbau, aber das beinhaltet ja vielleicht auch die Frage, welche Rolle habe ich als Lehrkraft eigentlich in der Schule?
Naja, und vor allen Dingen, wofür bauen wir diese offenen Lernlandschaften und wie können, also wir brauchen die ja nur, wenn wir weggehen vom frontalen Unterricht, wenn wir hinkommen zum eigenverantwortlichen Lernen. Und das ist aber wohl so ein Missverständnis von wegen Herausforderungen, dass wir immer denken, ja, das können die gleich so, die jungen Leute. Und das ist ja wie so eine Art Curriculum, wie kann ich denn überhaupt das Lernen lernen und wie kann ich mich in einem Gebäude, das mir ganz viele Impulse ermöglicht und Rückzugsmöglichkeiten bietet, wie kann ich mich da aufhalten, wie kann ich zusammenarbeiten? Und diese Fragen, also der individuellen Lernzeit, und da ist auch ein Missverständnis, individuelle Lernzeit nicht als individueller Arbeitsplatz, sondern als ein Setting, in dem ich mir aussuchen kann, mit wem ich arbeite. Und ich mache das eben nicht immer nur allein an einem Platz, sondern ich mache es auch mit mehreren Menschen. Klar, das sind die Fragen, die wir uns stellen. Und das ist eben auch ein Konzept, das geht nicht mehr alleine. Das fand ich ja im Einstiegsstatement von Herrn Chamon ganz schön. Also Individualisierung gelingt nur gemeinsam so und auch Inklusion. Und solche Lehr- und Raumkonzepte, die brauchen ja diese Zusammenarbeit. Und da ist aber, glaube ich, so ein Haken, denn wo ist die Zeit, das zu entwickeln gemeinsam? Und das wollte ich in dieser Sendung noch loswerden, weil ich glaube, da drückt ganz schön der Schuh, auch bei den Schulen, die sehr innovativ arbeiten, die Zukunftskonferenzen machen. Die Frage ist immer, wo sind die Zeitgefäße, das in Teams oder interdisziplinär wirklich an der Schule weiterzuentwickeln. So. Und da ist ein Leck zwischen dem Wollen und dem, was geht, weil zu viel Bürokratie, zu viele Verwaltungsaufgaben auf die einzelnen Menschen zukommen. So. Und ich finde, das muss in dieser ganzen Bildungsdebatte wirklich mal auf den Tisch. Da braucht es Unterstützungssysteme, die der einzelnen Lehrkraft, also auch nachher im Team, die solche Formen des individualisierten Lernens und auch die Projekte, die damit verbunden sind, auch zur Verfügung stellt. Es kann nicht sein, dass jede Schule für sich selber wieder die fächerverbindenden Projekte initiiert, dass sie die Lernorte alle aus dem eigenen Saft stemmen muss, auch finanziell so, sondern da braucht es eine andere Unterstützung. Sonst brauchen wir auch diese Lernlandschaften nicht, wenn die nicht auch mit einer Unterstützung versehen sind, seitlich der Ministerien, der Kommunen und so weiter. Das hängt ganz schön sehr im Zusammenhang und ich habe da auch eine große Sorge, denn diese Zeitgefäße, die sind nicht da. Und wie gesagt, selbst bei den Schulen, die innovativ sind, Innovation in Schule gelingt eigentlich nur freiwillig, wenn ich das mal so sagen kann, mit Lehrkräften. Also freiwillig in Freizeit, besser gesagt.
Ja,
also
absolut.
Das ist ein Riesenthema, ist, wie kann die gelingen? Und bislang habe ich es nur erlebt, da geben ganz viele Menschen ganz viel Kraft und Zeit rein, unbezahlterweise.
Herr Chamon, geht das denn auch in die Richtung des Bildungsdialogs? Also ich habe den ja eben schon erwähnt, den Bildungsdialog, der angestoßen werden soll, wo wirklich alle Bildungsakteure, also auch die Zivilgesellschaft, auch interessierte Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche sich engagieren können. Also geht das auch in die Richtung, was Frau Fockeroth gerade gesagt hat, dass es am Ende eine Gemeinschaftsaufgabe wird? Und was würde das dann auch ganz praktisch am Ende für Schule bedeuten?
Ja, ganz genau. Ich glaube, wir können auch nicht hier nur Schule alleine betrachten. Deswegen haben wir ja auch den Appell entwickelt, mit dem Blick auf natürlich die Kultusministerkonferenz, die für Schulen zuständig sind, aber natürlich auch den JFMK, also die Jugend- und Familienministerkonferenz, die für die frühere Bildung zuständig sind. Weil wir haben in Deutschland einen Zuständigkeitswirrwarr. Schauen wir nur auf Schule, was Sie gerade angesprochen haben, und gucken die neue Thematik Ganztag zum Beispiel an. Hier haben wir ja auch die Herausforderung, dass die Lehrkräfte im Land angestellt sind, die Sozialarbeiter oft in der Kommune. Und wenn wir jetzt sozusagen im Ganztagsbereich unterwegs sind, gibt es private oder freie Träger, die damit zusammenarbeiten müssen. Und dieses Wirrwarr und die damit verbundene Schwierigkeiten für Zusammenarbeit. Also einfach nur zu sagen in der Schule, wir setzen uns alle um den Tisch und planen einen gemeinsamen Thementag, wir machen eine gemeinsame Fortbildung oder wir machen eine Planung für das nächste Halbjahr im Ganztag, im Schule- und Nachmittagsbereich, dann ist das schwierig. Also brauchen wir hier auf der einen Seite eine Offenheit, ressortübergreifend zusammenzukommen und auf der anderen Seite auch Mut, über den eigenen Schatten zu springen, weil es ja denn auch, wenn wir wirklich auf den politischen Ebenen sind, auch mit vielleicht sogar Machtverlust zu tun. Und das ist ja genau der Stärke bei dem Bildungsappell. Hier haben sich, oder jetzt im Bildungsdialog, hier haben sich über 100 Organisationen zusammengetan, von der Zivilgesellschaft über Verbände, Gewerkschaften, die normalerweise auch nicht immer zur Lösung von Problemen sind. Aber hier ist es wirklich sehr, sehr, sehr positiv. Alle haben gesagt, wir müssen über unseren eigenen Schatten springen. Auch Stiftungen, die gerne eigene verschiedene Projekte machen, haben gesagt, wir schließen uns zusammen. Und das würde bedeuten, wenn diesen Dialog anfängt, dass wir auf eine neue Art und Weise miteinander reden müssen, dass wir uns auf gemeinsame Ziele vereinbaren müssen. Und ich glaube, wir müssen das runterbrechen und sagen, das hat die KMK ja auch bestätigt. Wir fangen jetzt mit einem Thema an, wir machen einen Durchgang und sehen, was kann das denn wirklich für Schule auch ganz konkret bedeuten. Und ich hoffe, dass wir da Leute zusammenkriegen und neue Blickwinkeln auf die Herausforderungen, die da sind.
In diese Richtung geht auch die Mail von Frau Lubkoll aus Erlangen. Sie hat uns geschrieben an campus@deutschlandfunk.de und schreibt, neue moderne Formen und Konzepte des Lernens sind von großer Bedeutung und sicher sehr dringend geboten. Aber ohne die Auseinandersetzung mit inhaltlichen Neuausrichtungen der Bildungsentscheidungen, nicht nur mit den Methoden, werden wir die Schulen nicht besser machen und übrigens auch nicht die Lehrkräfte, die Lehrerausbildung an den Universitäten. Und Frau Jahn aus Nürnberg hat auch noch geschrieben, sie schreibt, die Einführung von Ganztagsschulen ist eine Möglichkeit, allen Kindern Sport- und Musikangebote nahebringen zu können und lebenspraktische Dinge lehren zu können. Und in dem Zusammenhang fällt mir gerade auch noch ein, die Diskussion über den Musikunterricht zum Beispiel, die ja gerade geführt wird, wo es ja schon in einigen Bundesländern so ist, dass Musik mit anderen Fächern zusammengeführt wird, mit Kunst zum Beispiel, also wo die Rolle Musik und Kunst so ein bisschen zurückgedrängt wird. Und ist dann ja auch nochmal Anlass, auch vielleicht über den Fächerkanon zu sprechen und auch die Chance, die vielleicht auch in außerschulischen Partnern liegt, wenn man auch an den Ganztag denkt. Herr Winkler, brauchen wir auch eine Diskussion nochmal über Fächer?
Ja, ganz sicherlich. Und zwar auch vor dem Hintergrund, dass wir uns überlegen müssen, über welche Kompetenzen müssen die Schüler denn irgendwann verfügen, um vernünftige Entscheidungen treffen zu können. Es ist ja auch in dem Statement schon gesagt worden, dass wir insbesondere Kompetenzen erreichen müssen, die Schüler in die Lage versetzen, letztendlich auch auf Basis unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung mitzubestimmen. Und inwieweit es da sinnvoll ist, sich in speziell abgegrenzten Fächern nur zu bewegen, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir uns viel breiter aufstellen müssen und dass wir uns möglicherweise tatsächlich von Einzelfächern trennen müssen zugunsten von eher projektorientierten Unterricht, der dann auch wieder Handlungsorientierung und vielleicht auch Problemorientierung auf Schülerseite möglich macht.
Frau Langner, was würden Sie denn sagen, wo stehen wir im Moment in Schule? Also ich habe ja schon gesagt, es gibt ja viel Kritik, es wird immer gesagt, ein träges Bildungssystem etc. Und andererseits haben wir heute auch schon so viele Ideen gehört, wie Bildung anders gestaltet werden kann. Also sehen Sie da jetzt auch schon große Reformbereitschaft? Also springt auch das, was Sie an der Universitätsschule machen, zum Beispiel schon ins gesamte Schulsystem über?
Ja, also das, was wir tun in der Universitätsschule, hat interessanterweise ja auch Antworten auf den extremen Lehrermangel, mit dem Schulen zu kämpfen haben. Und wir haben vorhin davon gesprochen, dass Schule sich für die Zivilgesellschaft öffnen muss. Sie muss ein Sozialraum sein und sie muss Teil eines Sozialraums sein. Und ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg. Es gab vorhin immer wieder die Formulierung, wir müssen darüber diskutieren. Und ich glaube, genau das ist das Problem. Wir diskutieren zu viel, zu lang, immer und immer wieder und eine Generation nach der anderen von Schülern geht durch das System. Es wird auch von diesem System zu großen Teilen kaputt gespielt. Und ich glaube, es braucht eigentlich etwas, dass die da immer diskutieren, sich wirklich von Schulen berühren lassen. Also ich bin in vielen Schulen in Ostsachsen unterwegs und lerne ganz viele Akteure von Schulen kennen. Und egal, auch wenn es ältere Lehrerinnen und Lehrer sind, also eher eine Generation ist, die schon fast sagen kann, ich habe meine Lehrerbiografie schon fast abgehakt. Sie sind alle an den Schülerinnen und Schülern dran und sie bewegt die Biografien ihrer Schülerinnen und Schüler. Und sie wollen eigentlich einfach nur Handlungsmöglichkeiten bekommen im Sinne, dass sie nicht bestraft werden dafür. Wir hatten vorhin die Prüfungssituation. Viele Lehrer würden etwas verändern an Lehr-Lern-Settings, aber sie werden dafür bestraft, wenn ihre Schülerinnen und Schüler in den Prüfungen nicht das zeigen, was alle erwarten. Und deswegen glaube ich, wir müssen ein anderes Format als das diskutieren. Ich weiß, das ist wichtig und es ist auch wichtig, einen Dialog zu führen. Aber vielleicht ist der Dialog nicht nur einer der Kommunikation im Sinne der sprachlichen Kommunikation, sondern vielleicht sollten all die, die darüber immerfort diskutieren, einfach mal richtig in Schule
gehen.
Wen
meinen Sie denn da genau? Also da wird so viel diskutiert. Also,
also wir haben ja vorhin Gremien der KMK. Ne? Ich weiß gar nicht, Kollege Fiada hat mal aufgezählt, wie viel Gremien die KMK hat.
177.
Ich habe es mir nicht gemerkt. Ich fand es schon nur utopisch. Wenn die Menschen, die darüber entscheiden, einfach sich nicht nur für einen kurzen Besuch, nicht nur für 1-2 Stunden sich Schule ansehen, sondern richtig Schule miterleben. Und ich habe vieles gelernt als Wissenschaftlerin über 5 Jahre Schulversuch. Ich habe verstanden, welche schulorganisatorischen Herausforderungen mit Lernentwicklungsveränderungen in Schule zu tun haben. Und ich glaube, wenn die Menschen sich alle davon berühren lassen würden, dann würden wir schneller diskutieren. Und das könnte ja das Ziel sein.
Herr Winkler, sehen Sie das auch so? Also sehen Sie da auch große Hemmnisse auf der Ebene der Entscheider?
Ja, ich glaube, es geht auch, Frau Langner hat es gerade gesagt, um vielleicht Machtverlust. Politische Entscheider sind natürlich immer irgendwo ein Stück weit in der Situation, dass sie sich also Ergebnisse vorweisen müssen. Es geht auch um Ressourcen. Das heißt, es muss irgendwie geklärt werden, wohin ist das Geld gegangen. Und von daher kann ich das gut nachvollziehen. Ich glaube, ein Lösungsweg dafür wäre, wenn wir über das Diskutieren hinaus wollen, denn wir haben ja kein Erkenntnisproblem, das wird ja jetzt gerade wieder deutlich, wir haben ja wirklich ein Umsetzungsproblem. Ich glaube, ein Weg, vernünftig weiterzukommen, wäre, dass man den Schulen selber mehr Freiheit gibt. Das heißt also, dass wir auf regionaler oder lokaler Ebene uns entsprechend der Vor-Ort-Situation vernünftig einrichten können. Da können natürlich gerne Zielvereinbarungen oder Zielvorgaben dranhängen, die man dann ein Stück weit erfüllen muss. Ist ja auch gut so, weil wir dann auch im Sinne von Agilität und selbst überprüfen immer wieder, ob das jetzt wirklich geeignet ist, was wir da in der Schule gerade machen. Also das, glaube ich, wäre ein guter Weg. Und wir würden über den Weg, glaube ich, auch eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen, damit meine ich jetzt also die in Anführungszeichen normalen Lehrerinnen und Lehrer, mitbekommen, weil die auch die Möglichkeit bekommen, sich auf ihren Ursprungsberuf, nicht so sehr Verwalter, das ist ja häufig in Schule so, sondern auf den Ursprungsberuf und ihre Berufung, Pädagoge zurückzuziehen beziehungsweise wieder darauf zu konzentrieren und Schule für Schüler zu entwickeln.
Aber dabei wäre ganz wichtig, dass keine Individualisierung der Verantwortung damit einhergeht.
Richtig, richtig.
Was bedeutet das, Individualisierung der Verantwortung? Was wäre das?
Also als Schulleiter kann ich Ihnen sagen, das wird genau dann passieren, wenn man uns den schwarzen Peter zuschiebt und sagt, da müsst ihr Schulleiter aber für Sorge tragen, dass das da sei. Das geht nicht. Also da müssen wir sehr vorsichtig sein. Da bin ich ganz bei Ihnen, Frau Lange.
Aber Herr Schammer, wenn wir nochmal über den Bildungsdialog sprechen, kann das denn dann genau gelingen, dass man wirklich sagt, okay, wir gehen ganz konkret zum Beispiel an die Schulgesetze ran, insofern, dass wir den Schulen mehr mit Gestaltungsmöglichkeiten geben? Also wäre das ein Ergebnis von diesem Dialog, so wie Sie sich den vorstellen?
Ich glaube, man muss aufpassen, Resultate, so einen Dialog mit so vielen Stakeholder vorzugreifen. Aber ich kann sagen, von unserer Seite als Deutsche Telekom Stiftung reden wir genau darüber, dass man die Schulen mehr Freiheit geben müssen, um sich zu entwickeln. Aber ein ganz wichtiger Partner, den wir gar nicht angesprochen haben, aber das führt mich dazu, wir brauchen auch eine starke Schulaufsicht. Weil die Schulaufsicht sind eigentlich die, die der Partner der Schulleitungen sein müssen, an der Seite von Schulen stehen müssen und die zu befähigen und ermöglichen, dass diese Schulentwicklungsprozesse stattfinden. Sollen. Das ist aber vielleicht eine zweite Sendung, wo wir darüber reden müssen. Aber sozusagen das System so stark zu machen, dass Schulen sich entwickeln können und dass diesen Sicherheit und Vertrauen auch in den Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in der Schule herrscht. Also das, was Kollege Winkler gerade gesagt hat, dass die Schulleitungen nicht sozusagen den schwarzen Peter zugeschiebt bekommen, wenn Prüfungen schwer oder schlecht waren, aber dass wirklich denn das ganze System schaut, was braucht ihr denn, um weiterzukommen? Genauso pädagogisch, wie wir mit den Kindern arbeiten, was brauchst du, um weiterzukommen? So muss man auch mit den Schulen arbeiten.
Und deswegen dürfte es auch nicht Frau Lange, die Schulaufsichtsbehörde sein.
Sondern ja, also schon alleine, aus Ihrer Sicht?
Schon alleine der Begriff
der
Aufsicht.
Ist schwierig.
Ja, der Name ist,
ist sehr schmal.
Und schon allein, genau, und das ist, also ich erlebe auch genau das als Problematik für viele Schulen, die Schulaufsichtsbehörde. Und ich glaube auch, wir haben ein falsches Verständnis in Deutschland, was Aufgabe und Rolle von Schulaufsichtsbehörde sein muss. Also ich kann das nur unterstützen, dass Korrekt. Es sich verändern muss, aber dann auch bitte den Namen sofort verändern, weil er was vollkommen Falsches
symbolisiert. Was wäre das für ein Name aus Ihrer Sicht?
Ja, ich würde es wirklich als ein Unterstützungssystem eher sehen.
Ich habe Schulbegleiter vorgeschlagen.
Schulbegleiter geht auch, genau. Letztlich Schulentwicklung, also da landen wir ja. Noch ganz kurz, wir streiten ja auch im Moment, beziehungsweise Bund und Länder streiten ja im Moment auch noch über den Digitalpakt, über die Finanzierung, den Digitalpakt 2.0. Wie sehen Sie denn diese Instrumente, die von der Politik aufgelegt werden, auch gemeinsam von Bund und Ländern, vor dem Hintergrund der Diskussionen, die wir da geführt haben? Passen die da rein? Sind die on top? Wie sehen Sie das?
Absolut notwendig.
Ja, Herr Winkler?
Absolut notwendig, sonst geht's nicht. Also wir brauchen natürlich die Geräte, wenn wir uns Digitalität auf die Fahne schreiben, dann muss das umgesetzt werden. Und es muss aufhören, dass die einzelnen Akteure, Bund, Länder und Kommunen sich den schwarzen Peter hin und her schieben und die Verantwortung nicht übernehmen. Das muss so sein.
Und mit den Geräten müssen aber auch Supportstrukturen eingeführt werden. Die Universitätsschule hat 800 individuelle Geräte und niemand kümmert sich um den Support in einer USA oder Kanada. Undenkbar, dass es eine solche Infrastruktur nicht in Schule gibt.
Absolut korrekt.
Und dass wir denn auch die Nutzung der Endgeräte so einsetzt, dass sie lernförderlich genutzt werden. Weil das kann man auch in Skandinavien sehen. Das hilft auch nicht, alle Kinder mit Geräte auszustatten, wenn sie nicht ordentlich für den Lernfortschritt eingesetzt wird. Und das muss man erstmal auch lernen. Also da müssen wir auch die Lehrkräfte unterstützen. Aber genau, Herr Winkler, Sie haben es gerade gesagt, das größte Problem gerade im Moment ist, dass nicht miteinander gesprochen wird, sondern Brief aneinander geschrieben wird von Seiten der Politik.
Ja, gut gesagt.
Also viele Ideen, wie Schule besser werden kann. Wir müssen zum Ende kommen. Das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, für Ihre Mails, für Ihre Anrufe und ich danke meinen Gästen fürs Mitmachen. Jakob Tschamon, Anke Langner, Yvonne Fockeroth und Sven Winkler. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank. Tschüss.